jetzt bei mir im Studio die Band Waste.
Beziehungsweise die halbe Band Waste. Steffen und Tom bei mir zu Gast. Hallo, stellt euch doch mal vor.
Ja, ich bin der Steffen und ich sitze hier von Waste.
Hallo, ich bin Tom von Waste und ich spiele Schlagzeug.
Waste gibt's schon seit 2004, also quasi noch zu eurer Schulzeit. Wie ist es damals entstanden und von wem wurde denn die Band gegründet?
Naja, also gegründet, es gab ein Projekt davor, das hieß Cover 65. Und der Gitarrist ist ausgestiegen und dann blieben sozusagen der damalige Schlagzeuger Benny und ich übrig. Und dann haben wir gedacht, naja, das machen wir jetzt schon weiter. Und dann haben wir uns umgehört, wer was spielt. Und ich habe mal mit dem Horny zusammen in Musik was vorgespielt. Das heißt, das wusste ich, dass der Gitarre spielt. Und dann hieß es, ey, der Landi hat doch letztens mit dem Bassspielen angefangen, frag den doch mal. Und dann haben wir auf einmal zu viert.
Wann habt ihr denn auch vor der Band schon mit Musikmachen angefangen?
Ey, ich habe es letztens mal ausgerechnet. Ich glaube, bei mir ist 23 Jahre her. Da war ich 5.
Bei dir, Tom?
Ich habe beim Tag der offenen Tür in meiner Schule damals ein Schlagzeug gesehen und jemand hat da gespielt und bin dann auf das Gymnasium gegangen und habe mich dann dazu entschlossen, Schlagzeuger zu werden. Musste dann von meiner Mom aus aber erstmal Klavier lernen, habe dann in der 6. Klasse angefangen mit Schlagzeugunterricht.
Wie sind denn so die Rollen in der Band verteilt? Hierarchien? Gibt es einen Bandleader?
Nee, eigentlich kann man das so nicht sagen. Es hat sich über die Zeit so ein bisschen rauskristallisiert, dass halt jeder eine bestimmte Sache gut kann und sich dementsprechend auch weiterentwickelt hat. Also zum Beispiel der Horny kümmert sich um Organisation, Booking. Ich zum Beispiel kümmere mich um Songwriting, Produktion und den ganzen Spaß. Der Landi ist viel für Facebook und Merch und sowas zuständig. Also so Geschichten. Dann bildet sich das langsam raus, wer was macht und dann entwickelt man sich auch in die Richtung entsprechend weiter, wenn man dann so sein Aufgabengebiet hat. Genau, der Tom.
Ja, ich feg halt den Proberaum ab und zu mal aus. Und bin aber eigentlich einfach das auch, was zum Anschauen gibt auf der Bühne halt.
Ja. Wie kommt man denn auf Waste? Ist er jetzt vielleicht nicht der geeignetste Name?
Nee, das wissen wir auch. Nur, du hättest mal die Alternativen sehen sollen. Wie ich schon gesagt habe, Cover 65 ist dann relativ schnell rausgefallen, weil wir uns ganz schnell was überlegen mussten. Ja, Waste. Ich mochte den Namen ehrlich gesagt noch nie und wurde nur dadurch überzeugt, dass ich ein paar andere Leute gefragt habe, so nach dem Motto, ey, Waste ist doch nix, oder? Und dann hieß es, naja, wieso, ist doch kurz und ist doch, im Prinzip ist kein so richtig glücklicher Name, aber...
Ja. Ich würde da gerne mal eine Lanze für den Namen brechen, tatsächlich, weil ich mir letztens überlegt habe, dass die ganzen, also dass es immer gut ist, so einen kurzen, einsilbigen Bandnamen zu haben, tatsächlich Muse, Waste und so weiter. Also ich glaube, dass man sich das super leicht merken
Tom.
Kann. Ja, meine Mom hat sich das auch schon gedacht. Dass man sich das super leicht merken kann und einfach, dass das irgendwie, das sagt man einmal und die Leute checken es sofort und dass die Wortbedeutung jetzt nicht die allergrößte ist, das ist ja okay irgendwie.
Wir hatten immer nur das Problem, dass die Leute uns, wenn sie nur den Namen gelesen haben, für eine Punkband gehalten haben.
Also tatsächlich?
Ja. Also ich weiß es nicht. Von innen ist es ja auch mal schwer zu beurteilen. Aber so wie ich das früher auf jeden Fall wahrgenommen habe, haben die meisten Leute gedacht, wir machen irgendwie Pop-Punk oder sowas.
Meine erste Coverband hieß übrigens The Missing Links.
Auf eurer Website steht, ihr spielt eine Pop-Mixtur mit roher, authentischer Überzeugungskraft, live auf den Punkt gebracht durch bemerkenswerte Musikalität und energiegeladene Präzisionsperformance. Das klingt jetzt sehr poetisch.
Die ist auch schon älter.
Kann ich mich nicht mit identifizieren.
Naja, also prinzipiell ist es so, dass wir uns irgendwo zwischen Pop und angrenzenden Sachen also bewegen. Der reine Pop ist uns zu fade, aber es sind natürlich Elemente da drin, halt, weiß ich nicht, stimmiges Songwriting oder sowas, was dann schon dazugehört. Wo wir aber an sich immer Schwierigkeiten haben, uns selber einzuordnen. Da haben wir auch in der Vergangenheit ab und zu mal Schwierigkeiten gehabt, weil wir zu Pop für Indie-Festivals waren oder zu Indie für Pop. Das heißt also, wir bewegen uns halt irgendwie immer dahin, wo wir das Gefühl haben, dass es gerade richtig ist. Wir sind auch völlig verschieden musikalisch aufgestellt. Ob das jetzt Metal ist oder P-Funk, da kommen Sachen zusammen, die... das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns dann einigen können.
Ich stelle mir vor, da gibt es viele Diskrepanzen, wenn man sich da mal auf was einigen muss.
Ja, das ist, also kann man jetzt natürlich so sehen, dass der ganze Prozess sehr langsam funktioniert, weil natürlich jeder irgendwie, irgendjemand hat immer was ihm nicht gefällt. Ja. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, dass es sowas ist wie eine Qualitätskontrolle, weil wenn es jedem gefällt, dann ist es ja irgendwie, also von uns jedem gefällt, so, dann kann es ja schon mal nicht ganz verkehrt sein, was wir da dann gemacht haben.
Wenn ihr euren Klang dem Hörer beschreiben müsstet, wie würdet ihr den beschreiben?
Ich fand, der Steffen hat das eigentlich mit dem, was er gesagt hat, bisher schon ganz, ganz gut umrissen. Ich würde sagen, dass es live sehr druckvoll ist und durchaus auch laut, aber das ist ja eigentlich, sind ja zwei positive Adjektive, um das zu beschreiben. Und ansonsten ist schon eher Rockmusik als Popmusik, würde ich jetzt persönlich sagen.
Nach welchem Kriterium wählt man einen Song aus, den man covern will?
Möglichst leicht.
Naja, prinzipiell muss es mal was haben, was, vielleicht sprichst du jetzt von der Toxic-Cover-Version, ne? Mich hat es zum Beispiel fasziniert erstmal, wie fett das produziert ist, also auch die Originalversion. Mhm. Und also so ein Lied, finde ich, muss eine Substanz haben, damit man das sozusagen aufs Skelett runterbrechen kann und dann was Neues drum aufbauen kann. Das kannst du nicht machen mit Liedern, die an sich keine Substanz haben.
Okay.
Also kann man, wenn man das runterbrechen will, sagen, Lieder mit Substanz.
Aber Genre oder so ist egal.
Ihr habt in einem Interview mit Dispositiv gesagt, uns ärgert es eigentlich nur, wenn Wagner, Liszt und Jean-Paul gerade von der Politik mit der gesamten Kultur gleichgesetzt wird, die diese Stadt zu bieten hat, also Bayreuth. Das ist nämlich einfach nicht wahr. Es gäbe so andere Projekte hier, die auch gefördert werden müssten. Was wäre denn das?
Da gibt es viele. Zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, wenn man jetzt von Bayreuth spricht, ist, es gibt einen Verein, der heißt Subkultur. Da sind ganz viele Leute drin aus verschiedenen Bereichen. Also da gibt es Veranstaltungsleute, Kulturschaffende, also auch gerade aus dem Bereich Kunst. Also wirklich bunt durchgemischt, aber alles Leute, die irgendwie Interesse auf jeden Fall daran haben, dass eine lebendige Kultur stattfindet. Die haben so ein kleines Etablissement, das ist Phoenix in Bayreuth. Und vor, glaube ich, 2 Jahren war dann der Plan, das ganze Ding rauszumachen, um so eine Art Museumsviertel um die Stadtkirche rum aufzubauen. Mhm. Und da sozusagen unten so eine Art Café mit Klos reinzumachen. Ne? Ja. Wo sich die Leute verständlicherweise einfach aufgeregt haben, weil deutlicher kann man das Interesse, glaube ich, gar nicht ausdrücken. Ein Kabarettist aus Bayreuth hat gesagt, die Leute von der Stadt würden Kultur nicht mal merken, wenn sie ihnen ans Bein pissen würde. Was stimmt einfach, weil die Leute, das sind dann so Hutträger, weißt du? Wo du dir denkst, ne, so das ist eine, das kann man, also ich sag damit nicht, dass Liszt und Jean-Paul und Wagner und so keine Kultur sind, natürlich. Aber was da einfach fehlt, ist irgendwie der Pluralismus vielleicht auch. Weil wenn du dir das überlegst, ob ich jetzt in eine Stadt ziehe, zum Beispiel, das können die auch wirtschaftlich oder sowas begründen. Wenn du eine Stadt ziehst, die total langweilig ist, da will kein Mensch hin. So, das ist halt auch was mit Lebensqualität zu tun. Und solange sich die Leute da austauschen, ist das auf jeden Fall, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass es eine lebendige Stadt gibt, weil halt was Neues passiert, weil sich Leute in was für Kontext noch immer zusammenfinden. Das ist für mich Kultur. Kultur ist nicht irgendwas, was du, weißt du, wo du sagst, das muss man jetzt gut finden oder da muss man eine schicke Konversation drüber führen. Es gibt doch dieses spanische Sprichwort, wie war das, mal dein Dorf und du malst die ganze Welt oder irgendwie sowas. Mhm. Wenn du so nicht, ja, das ist auch eine ganz lange Antwort. Aber, was war die Frage?
Ja, nach der langen Antwort gibt's mal eine kurze Erholungspause, kurze Musikpause. Und das ist Waste mit Mind Trick hier bei Netradio Kumbach. Something true, 'cause I let down my guard.
immer noch zu Gast, die Band Waste. Und Steffen, jetzt darfst du endlich deine Anekdote erzählen. Was ist dir denn Peinliches passiert auf der Bühne?
Ich sehe ja nicht so gut. Und nach dem Konzert, ich weiß auch wirklich nicht mehr, wo das war, war es anscheinend wirklich mal so, dass ein Mitglied der ersten Reihe ihr Oberteil gelüftet hat. Anscheinend direkt vor mir, aber ich habe es nicht gesehen.
Das ja. Was du auch nicht gesehen hast, wir haben ja letztens in Bamberg gespielt und Horny und Landi machen immer ziemlich Alarm auf der Bühne und springen rum und klettern irgendwo drauf. Horny hat so einen Move, wo die Gitarre immer so durch die Gegend schwingt. Und da hat er den Steffen in Bamberg tatsächlich fast getötet. Das war richtig knapp. Aber schade, dass du es jetzt so erfahren musst.
Aber, fast einmal auf die 12, oder wie?
Ja, also das war...
Ich habe mich anscheinend instinktiv...
Ja, Steffen hat zum Glück gerade irgendwie nach links irgendwie sich gedreht oder so, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich verletzt gewesen.
Wenn wir schon dabei sind, irgendwas Peinliches schon mal auf der Bühne passiert, abseits davon jetzt?
Also ganz lange ist es her, da habe ich mal mit dem Bademantel gespielt. Das war schon auch peinlich. Aber das gibt bestimmt jetzt so viele Sachen, die mir...
Wie kam das zustande mit dem Bademantel?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Habe ich eine Wette verloren? Oder habe ich einfach...
Ja, das können wir wieder, gesoffen. So Bandwetten könnten wir eigentlich wieder einführen.
Ich war damals, glaube ich, Ditsche-Fan oder weiß ich nicht. Wie war denn das? Ich kann mich nicht daran erinnern, wie das da zustande kam. Ich habe dann nur irgendwie, dann bin ich da auf jeden Fall nicht mehr aus der Nummer rausgekommen und habe dann mit Bademantel gespielt. Ich glaube, eine Unterhose hatte ich noch an. Das ist aber schon, das ist leider noch nicht so lange her, wie es sein sollte, aber schon, also jetzt 10 Jahre auf jeden Fall oder 12.
Was macht für euch einen guten Song aus?
Für mich ist das Allerwichtigste, dass mich das berührt. Irgendwie. Dass ich da einen emotionalen Zugang dazu habe. Der Rest ist irgendwie dann praktisch Stilmittel, um das zu erreichen. Aber das muss. Das ist meine Antwort, glaube ich.
Also Tom hat ja so schon gesagt, es muss ihn berühren. Bei dir, Steffen?
Mich muss natürlich auch berühren. Das ist wahrscheinlich tatsächlich die Quintessenz davon. Muss irgendwelche Bilder in mir hervorrufen.
Wäre auch mal interessant beim Schreiben. Weil du schreibst ja, wie das entsteht. Wie entsteht so ein Song von Anfang von der ersten Strophe oder von der ersten Melodie im Kopf bis zum fertigen Titel am Album?
Das kannst du dir vorstellen wie eine Mischung aus verschiedenen Emotionen. Das kann man meinetwegen als Bild formulieren, das Bild wird immer klarer. Ne, du hast erst geht es tatsächlich um eine Melodie, um eine Akkordfolge oder eine Textzeile, die irgendwas in einem auslöst. Ja. Dann hat man dazu kann auch eine sehr komplizierte Emotion sein, ne? Die man dann irgendwie versucht, also die auftaucht und dann versucht man sozusagen möglichst, naja, das wird jetzt kompliziert, aber also nicht genau die Emotion zu treffen, sondern so knapp dran vorbeizuzielen, weil man dann bessere Chancen hat.
Du meinst nicht so plakativ zu sein.
Ja, also du darfst nicht, ja, das kannst du, weiß nicht, bei der Waage ist es wahrscheinlich so ähnlich. Nee, also du zielst nicht genau drauf, sondern du zielst so ganz minimal daneben, damit du mit irgendwelchen Metaphern oder sowas, die du dir von woanders herholst. Und dann hast du ein ganzes Arsenal von Sachen, die du daran anlehnen kannst, die aber zu unkonkret sind, um dass man einen darauf festnageln kann.
Ich glaube einfach, dass es ein guter Song schafft es, glaube ich, wie so ein gutes Buch, dich einfach halt, während man den konsumiert oder hört oder liest, nicht mehr, dass man es nicht mehr schafft, sich auf das zu konzentrieren, was man gerade macht.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man seinen eigenen Song dann hört?
Kommt drauf an, wie er geworden ist.
Wie ist das Gefühl zu beschreiben, im Gegensatz zu einem Song, den man vielleicht aus den Charts jetzt kennt und dann hört man seinen eigenen Song, wo man weiß, welche Geschichte dahinter steckt und warum ich den gemacht habe?
Ich glaube, es ist nicht so spektakulär, wie du das vielleicht jetzt gerade vorstellst. Also das ist ja nicht so, dass der Song dann ganz total überraschend auf einmal da ist und ja, man sich denkt, sondern man hat da ja dran gearbeitet und weiß ja, also ich weiß nicht,
ich finde es schon interessant, also bei mir ist es aber eigentlich dann eher so, dass ich in den seltensten Fällen, also es sind ganz seltene und wahrscheinlich auch kostbare Momente, wenn ich wirklich den Song höre als Song, weil du hast ja nie die Möglichkeit des ersten Eindrucks, mhm, ne, den du hast, wenn du dir ein Album frisch kaufst und das dann reinlegst, ja, und gespannt bist, was jetzt kommt. Und dann geht man dann trotzdem, glaube ich, also ich auf jeden Fall dann oft eher analytisch ran oder sagt dann so, okay, das ist cool geworden, aber das ist da, weiß ich nicht, da, das mache ich das nächste Mal besser. Das ist also wirklich eher eine analytische und immer selber weiterkommen, gucken.
Nennt doch mal 3 Songs, die ihr gerne geschrieben hättet.
Das kann ich normalerweise nie beantworten. Also Maybe I'm Amazed auf jeden Fall. Paul McCartney, den finde ich gut.
Brothers on a Hotel Bed von Death Cab for Cutie.
Call the Police von James Morrison hätte ich gerne geschrieben. Drops of Jupiter.
Oh Gott, ja. Drops of Jupiter.
Drops of Jupiter.
Was war denn das erste Konzert, auf dem ihr wart? Wisst ihr
das? Das kann ich leider nicht sagen. Ja, okay, ich kann es sagen. Also das erste Konzert, an das ich mich noch mit meinem Bewusstsein erinnern kann, war East 17 in Bayreuth. Super. Da war ich vielleicht 6 oder 7.
Ich war tatsächlich auf noch gar nicht so vielen Konzerten. Mein erstes richtiges Konzert war Clüso 2005. oder sechs.
Ernsthaft?
Mhm. Könnte tatsächlich, also jetzt nicht das einzige gewesen sein, aber eins von zwei, drei.
Ihr seid jetzt schon sehr lange in der Musikbranche. Wie hat sich die Branche seit eurem Beginn von Musik machen?
Also tatsächlich war es früher immer so, dass ich gerne irgendwo hin wollte. Jetzt nicht zwangsläufig an die Spitze der Charts, aber irgendwo da in die Nähe halt, ne? Also erstmal irgendwie in die Top 100 oder sowas. Ey, und inzwischen, erstens denke ich mir halt, was da für ein Rotz produziert wird. Ich meine, ich habe das teilweise mitbekommen. Das ist halt, da ist halt null Liebe dabei. Da geht es wirklich darum, irgendwie eine Gefühlssimulation herzustellen, wo sich die möglichst viele mit identifizieren können. Und das ist nicht das, was ich unter Musik verstehe. Also ich meine, jetzt mal so solche Sachen wie zum Beispiel die Höchste Eisenbahn, die ein Brettalbum abgeliefert haben, ne? Kennt kein Mensch. Da frage ich mich manchmal, warum den Leuten nichts mehr zugetraut wird. Also weißt du, also worauf ich hinaus wollte, ist irgendwann, wenn du zu viel von dem Einheitskram hörst, dann ist dein Geschmackssinn kaputt. Oder deine Ohren, ne? Weil du einfach nicht mehr unterscheiden kannst, wenn du 10 Jahre lang was hörst, was so gut wie immer geautotuned ist oder gemelodined, ne, was auch immer, dann denkst du dir bei Leuten, die normal singen und irgendeinen Ton vielleicht nicht ganz immer treffen, das klingt aber nicht professionell. Ne? Ja. Die Leute verlieren einfach den Bezug, glaube ich, teilweise zur echten Musik, beziehungsweise glaube ich, hoffe ich, dass es jetzt wieder kommt, weil du einfach, du kannst, weißt du, wenn du dich 4 Wochen ransetzt, kannst du DJ sein. Ist so. Es gehört zum Einstieg nicht viel dazu, DJ zu sein. Bis du ein Instrument kannst, brauchst du 3 Jahre, bis du dann einen richtigen Ton rauskriegst.
Ja, ich glaube aber, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen dem Handwerklichen und also gute DJs, nehmen wir jetzt mal Platten-DJs meinetwegen, wo es wirklich um Handwerk noch geht so. Ich glaube, die zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie besonders gut die Platten wechseln können und auch nicht durch die Übergänge, sondern ich glaube, ein guter DJ kann einfach den Abend lesen, entscheiden spontan, welcher Song als nächstes kommt so. Und das möchte ich den Kollegen jetzt nicht absprechen unbedingt.
Nee.
Aber ich glaube, also zum Beispiel, die Musikproduktionen werden halt immer perfekter und immer weniger Instrumente werden halt wirklich gespielt, sondern es wird am Computer gemacht und es ist dann mathematisch ganz genau, meinetwegen die Drums oder so. John Bonham hätte man jetzt zum Beispiel auch nicht quantisiert früher und es war trotzdem, nee, was heißt trotzdem gerade deswegen super gute Musik so, weil das halt einfach vom Feeling her wichtig war. Und natürlich hat man den Anspruch, möglichst gut irgendwie einen Song aufzunehmen oder ein Album zu machen, was jetzt die Qualität der Musik oder der Band geht. Aber so minimale Fehler oder so können eigentlich auch ganz charmant sein und so ein bisschen die Würze in der ganzen Sache. Und das kriegt man, glaube ich, nicht, wenn man so bausteinprinzipmäßig seine Songs zusammenbaut.
Jetzt tretet ihr auch überregional auf. Wie seht ihr denn das oberfränkische Publikum?
Von vorne.
Meistens eher dunkel. Ich habe das Gefühl, dass sich das total gebessert hat. In Berlin zum Beispiel haben die Leute, glaube ich, sind da so ein bisschen offener, glaube ich. Die wissen auch nicht genau, was jetzt kommt, aber ich habe das Gefühl, dass man da leichter einen Zugang findet, wenn die das gut finden. So. Aber die geben einem praktisch die Chance halt. Und ich glaube, dass die Oberfranken immer so ein bisschen schwer aus dem Arsch kommen, sag ich mal. Ab und zu. Außer das Publikum, was die Leute, die bei uns im Publikum und so waren, die waren immer super.
Ich kann dazu tatsächlich nur eine Sache sagen. Wir waren letztes Jahr in Hof in der Freiheitshalle und da ist es mir wirklich aufgefallen, weil einfach jeder voll war vom Publikum und Teile der Band. Nee, aber
das hilft auch eigentlich.
Ohne Scheiß, nee, wir standen am Merchstand und echt alle gescheiten Schliff gehabt. Ne?
Jetzt ist Oberfranken eure Heimat. Was bedeutet für euch Heimat?
Erstwohnsitz. Nee, die Sache ist, glaube ich, also das kann ich für mich sagen, ich habe mich auch schon mal gefragt, ob es schöner wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt Berlin, aber in einer größeren Stadt zu wohnen. Aber ich muss sagen, mir gefällt es hier. Finde ich gut.
Also das ist jetzt vielleicht eine maximal abgedroschene Antwort, aber ich finde so einfach die Leute, die machen das aus. Also ich wüsste zum Beispiel, ich bin eigentlich immer super lange in Bayreuth gewesen und dort aufgewachsen und so und wohne jetzt seit 5 Jahren in Bamberg und wüsste gar nicht so genau, was ich da als meine Heimat bezeichnen würde von beiden. Ich glaube tatsächlich eher Bamberg aktuell, weil da mein Lebensmittelpunkt ist und das da alles stattfindet, mich da halt am wohlsten fühle. Ich glaube, da, wo man sich am wohlsten fühlt, ist wahrscheinlich irgendwie das Heimatgefühl am größten, glaube ich.
An was fehlt es hier vielleicht? Also vielleicht auch musikalisch gesehen. Wir hatten hier mal eine Band, die hat bemängelt, dass es hier vor allem im Raum Kulmbach zu wenig Proberäume gibt. Habt ihr sowas schon feststellen müssen?
Ja, also wir haben das große Glück, dass wir erstens einen ziemlich guten Proberaum gerade haben, aber ich kann mich erinnern, dass wir auch also alle 2 Jahre irgendwie Proberaum mal gesucht haben und das ist eine absolute Katastrophe zum Beispiel. Also ich kann jetzt nur vorbei sprechen, von Kulmbach habe ich keine Ahnung, aber das ist eine absolute Katastrophe, finde ich. Ja, das ist halt nicht unbedingt förderlich, sage ich mal.
Das ist eigentlich ziemlich witzig, weil wir in Bayreuth mehrere Jahre keinen Proberaum gefunden haben und in Kulmbach tatsächlich mehrere Jahre geprobt haben. Und in der Spinnerei, wo wir übrigens auch unsere letzte EP aufgenommen haben. Das heißt also, gerade aus dem Raum Kulmbach hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass die Situation wesentlich besser ist als in Bayreuth. Immer die Frage, von wo man kommt, wie man da drauf guckt.
Also ich weiß nicht, wie das ist, aber in Kulmbach ist, aber in Bamberg gibt es das sogenannte House of Music. Das ist praktisch ein leerstehendes, vierstöckiges Gebäude, glaube ich. Mhm. Vierstöckig. Mit 15 Proberäumen pro Stockwerk. Und ich sage mal so, das ist jetzt nicht schön da, aber man kann halt proben in Ruhe und laut sein und sowas. Von sowas weiß ich jetzt persönlich jetzt nicht, in Bayreuth zumindest.
Nee, so, gerade was so die ganzen, da gibt es auch ein E-Werk zum Beispiel in Erlangen. Mhm. Einfach Sachen, wo es einfach irgendwie möglich, wo es Ansprechpartner gibt, wenn du halt jetzt einen Proberaum haben willst, das kenne ich von mehreren Städten. Bayreuth gibt es das nicht. In Kulmbach gibt es das ja sogar, also in der Spinnerei zum Beispiel. Ne? Mhm. Da gibt es ja diesen Proberaum, den du einfach dann benutzen kannst, wo eine Anlage drin ist, wo ein Schlagzeug drin ist, etc. Das sind Sachen, die auch nicht unbedingt selbstverständlich sind.
Was würdet ihr euch sonst noch wünschen, abseits von so Proberäumen? An was fehlt es vielleicht, was ihr in der Großstadt hättet?
Ich weiß nicht, ob das ein Großstadt-Kleinstadt-Ding ist. Es gab mal, was mich wirklich total geärgert hat, war, es gab mal das Rock in Bayreuth Festival. Das war so, das und vielleicht das Kneipenfestival waren so die einzigen beiden Events, außer von privat organisierten Festivals wie das Keeping It Alive meinetwegen, wo man praktisch als junger Mensch regionale Bands angucken konnte. Der Nordbayerische Kurier hat sich damals zum Beispiel nicht mal die Mühe gemacht, so ein Interview zu machen. Ja, also die haben halt dann, man hat dann so einen Fragebogen bekommen, der dann falsch abgedruckt wurde und das ist einfach was, wo ich mir denke, das fehlt, glaube ich, so ein bisschen. Wenn man irgendwie Bock auf Kultur hat und so, so einen Artikel, den kann ich dir auch in 5 Minuten schreiben, das ist kein Ding, aber es ist einfach mal sich dahinter zu klemmen und zu sagen, hey, wer seid ihr eigentlich wirklich so? Was macht ihr? Wo probt ihr? Wie seid ihr dran gekommen? Bla, 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 bla. Das habe ich immer ein bisschen vermisst irgendwie. Ich weiß nicht, ob das in Großstädten anders ist, wahrscheinlich nicht, aber...
Interessiert sich wahrscheinlich noch weniger.
Ja, okay, aber dann, also da gibt's halt aber trotzdem auch einfach viel, viel mehr. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es in Bayreuth schon auch, vor allem wenn man neu ist, kann man nicht sofort im Europasaal spielen, im Zentrum. Und man kann auch nicht sofort im Glashaus spielen, sondern man muss halt irgendwo anders spielen. Und das war zumindest damals immer schwierig. Jetzt gibt es die Kleinkunstbühne, das ist eigentlich ziemlich cool, weil die von der Größe her auch ganz gut ist und so. Und ich finde, sowas hat schon recht lange gefehlt irgendwie.
Also ich glaube, wenn ich jetzt eine neue Band wäre, würde ich tatsächlich auf so bei so Jams kannst du davor noch irgendwie ein paar Nummern spielen. Die Frage ist zwar berechtigt, aber ich für meinen Teil, und wie gesagt, da kann ja auch nur jeder für sich sprechen. Ich glaube, der Horny hätte das auch anders beantwortet, oder der Landi. Ich persönlich finde eigentlich, dass du dir über sowas keine Gedanken machen musst, wenn es nicht irgendwas total Akutes ist. Weil deswegen sind diese Kleinstädte auch was Besonderes, weil, ähnlich wie bei unserem Festival, du brauchst nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt. Weil da kommt keiner. Also hast du die Wahl, willst du das machen? Wenn ja, musst du selber irgendwie gucken, wie du an Lösungen kommst. Wenn du das machst, wirst du dafür auch belohnt, denke ich mal, in den meisten Fällen. Und wenn du es nicht machst, passiert es auch einfach nicht. Das heißt also, da wird ganz viel wahrscheinlich Eigeninitiative von einem verlangt. Deswegen vermisse ich auch nichts. Der Weg, wie wir bisher gekommen sind, das war eigentlich, kannst du sagen, komplett ohne Hilfe. So, da haben wir uns alles selber erarbeitet. Jetzt nicht viel, aber es ist ein bisschen. Wo du halt sagen kannst, dann hast du so viel auf dem Weg halt gelernt und im Gepäck. Du weißt im Prinzip, wie Sachen funktionieren, dann machst du halt selber.
Wenn ihr frei wählen könntet, in der Region neu anzufangen mit einer Band, wo würdet ihr euch platzieren? Oder würdet ihr wieder hier in Oberfranken anfangen?
Ich glaube, wenn du die richtige Band hast, dann ist die Region egal.
Ja, klar.
Was würdet ihr jungen Künstlern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch mal einen Traum haben, eine eigene Band zu gründen?
Machen.
Machen. Einfach ausprobieren.
Es ist, glaube ich, schwierig heutzutage. Also die Leute sind, glaube ich, daran gewöhnt, dass du relativ schnell auf ein Niveau kommst. Und das ist bei Bands im Normalfall dauert das einfach. Und auch wenn du ein Musikinstrument lernst oder so. Das geht darum, man erstmal kein Problem damit hat, scheiße zu klingen, aber weiterzumachen. So, ich glaube, bevor du Konzert, was irgendwie halbwegs annehmbar von uns besuchen konntest, da sind auch mehrere Jahre ins Land gegangen. So. Das heißt also, was ganz wichtig ist, ist einfach über eine Zeit beständig dranbleiben. Versuchen, besser zu werden, bessere Songs zu schreiben, besser im Instrument zu werden. Solche Sachen. Also langer Atem.
Und nicht so doll ablenken lassen, glaube ich. Also die Infrastruktur ist ja besser als je zuvor. Du kannst deine Songs umsonst bewerben und rausschicken und alles Mögliche. Aber man kann sich, glaube ich, auch recht leicht davon ablenken lassen. Also nicht so viel Bachelor-Glotzen, sondern eher Musik machen.
Einfach Kontaktdaten, wie kann man euch buchen, erreichen, Website?
Auf Facebook natürlich, Waste, ansonsten waste-rock.de.
Super. Vielen Dank, Waste.
Danke.
Bitte.
Netradio Kulmbach. Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war Netradio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.